Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Königsmörder-Podcasts, euer Buchclub auf die Ohren. Es ist Fantasy Friday und mir gegenüber sitzt die unglaublich kleine Natalie.
Und mir gegenüber sitzt der fantastisch lachsige Mauri. Telu zum Gruße.
Wir sind zwei schamlose Schulschwänzer, die sich durch die epischen Königsmörder-Chroniken von Patrick Rothfuss stibitzen.
Jede Woche stürzen wir uns kopfüber in die Kapitel dieser Buchreihe. Mauri kennt sie in- und auswendig und ich erlebe sie zum allerersten Mal.
Heute besprechen wir Kapitel 34 und 35. Das sind die Seiten 378 bis 389 in der deutschen Hardcover-Ausgabe des Klett-Cotta Verlags. Natalie, musstest du schon mal deinen Schmuck verpfänden?
Ich wollte aber nicht mal Bijou Brigitte persönlich wollte ihre Sachen wieder haben. Schauen wir aber, was Quoth widerfährt in Band 2, Die Furcht des Weisen, die Königsmörderchronik, zweiter Tag.
Das stählerne Ala. Was zuletzt geschah?
Kapitel 34. Schmuck. Noch beflügelt vom gelungenen Raubzug in Ambroses Gemächern schwänzt Quoth Elodins Seminar und macht stattdessen einen Ausflug nach Imre, seiner Lieblingsbeschäftigung wegen Denna suchen. Zwar findet er sie nicht, dafür aber den Schmuckhändler, der ihren Ring repariert hat. In der Auslage entdeckt Quoth außerdem ihr Collier mit dem Tropfenanhänger. Offenbar hat Denna es versetzt, um das Geld für seinen Lautenkasten aufzubringen.
Kapitel 35. Geheimnisse. Einige Tage später wird Quoth auf dem Weg ins Handwerkszentrum plötzlich von einem Mädchen angesprochen. Es ist Nina, die er einst in Treban vor dem Drakus gerettet und mit einem selbstgebastelten Talisman beruhigt hatte. Sie erzählt, dass sie in mehreren Nächten von einer Vase geträumt habe, derselben, die sie kurz vor dem Massaker auf der Hochzeit angesehen hatte. Sie hat ein Bild davon angefertigt und übergibt es an Quoth.
Auf der Zeichnung sind drei Figuren zu erkennen. Eine vermutlich Heliex, umgeben von Schatten. Eine mit schwarzen Augen und weißem Haar, vermutlich Cinder. Und ein hochrangiger Amur, ein Ciridae, der den Arm warnend gegen die Chandrian erhebt. Zwar hat Nina nur eine Seite der Vase gesehen, doch diese Information bringt Quoth in seiner Chandrian-Recherche ein gutes Stück weiter. Drum, drum, drum.
Drum, drum, drum. Wenn wir zwei...
Antiklimatisch.
Ist so. Aber ich muss gerade denken, wenn wir zwei schamlose Schulschwänzer sind, sind wir dann Tattoo? All the things she said.
Running through my head. Das echot weit ins Unterding. Der perfekte Podcast beginnt hier im Unterding. Hier gibt es allerlei Off-Topic zu entdecken und wir können mitgebrachte Dinge tauschen und uns über andere Dinge austauschen. Alles ganz gemütlich hier bei den warmen Rohren, wo unsere Kartoffeln backen. Und ich frage dich, Natalie, was hast du mir denn heute mitgebracht?
Schau hinter deine Augenlider und frage dich selbst, was hast du mir denn mitgebracht?
Ich habe dir 5 Minuten Fangegirle mitgebracht.
Deinerseits, was steckt denn da drin?
Gänsehaut. Mhm. Ganz viel Gänsehaut, Natalie. Denn ich habe eben ein Video geguckt auf YouTube von Trixie, einer unserer Lieblings-Drag-Queens. Mhm. Sie hat nämlich ein Video hochgeladen über Buffy.
Ah, okay.
Wo sie die Buffy-Season rankt. Und das hat natürlich in mir ganz viel ausgelöst. Das war für mich, also jemanden zu sehen, der so voller Euphorie und Enthusiasmus über meine Lieblingsserie spricht, weil das auch Trixies Lieblingsserie ist. Und dann die Staffeln zu ranken, hat mir, also es war ein spirituelles Erlebnis für mich, muss ich sagen. Und es hat, ich habe geweint, gelacht, applaudiert, laut ausgerufen. Und mich daran erinnert, wie unglaublich geil einfach diese Serie ist. Sie ist so geil. Und es macht mich ganz so wütend, dass du sie immer noch nicht geguckt hast. Vielleicht müssen wir darüber einen Podcast machen, damit du endlich mal vorankommst. Weil ich wollte natürlich auch sofort so ein Buffy-Ranking machen, aber das geht natürlich nicht, weil ich würde dich ja komplett spoilern.
Verstehe.
Und ich möchte ja, dass du die Serie noch guckst.
ich lieb's halt auch, ne, wenn so zwei Dinge, die man mag, auf einmal sich selber kombinieren. Dance Moms hast du ja auch nicht komplett gesehen. Im Gegensatz zu Brad, weißt du? Also naja, halt die Füße flach unter meinem Tisch.
Ja, aber vielleicht haben wir ja unter unseren Zuhörenden auch Buffy-Fans und in denen möchte ich natürlich jetzt das gleiche spirituelle Ereignis auslösen. Deswegen habe ich mir jetzt eine spoilerfreie Top-5-Episoden-Liste aller 7 Staffeln von Buffy überlegt. Also kannst du dich jetzt ein bisschen zurücklehnen und einfach akzeptieren, was ich hier sage. Und zwar auf Platz Nummer 5, meine lieben Fantasy-Buffy-Fans da draußen. Füchse. Fantasy-Buffy-Fan-Füchse. Auf Nummer 5 ist The Body. Das ist die Folge in Staffel 5 ohne Musik. Eine fantastische Folge. Unglaublich gutes Schauspiel. Nummer 4, Hush von Staffel 4. Das ist die Folge, die komplett ohne Dialog ist. Die stumme Folge. Unglaublich gruselig, grandios. Auf Platz Nummer 3, The Gift aus Staffel 5. Das ist die Folge, wo Buffy so ikonisch herunterspringt. Auch eine sehr, sehr gute Folge. Unglaublich. Es hat sehr viele Emotionen in mir ausgelöst. Nummer 2, natürlich. Once More with Feeling. Die Musical-Folge aus Staffel 6. Wie könnte es anders sein? Aber nur geschlagen von Nummer 1, Conversation with Dead People aus Staffel 7. Das ist die Folge, wo jedem ein Geist erscheint. Wow. Alles. Cineastisch, das Schauspiel, unglaublich. So, und damit schließe ich heute meine Buffy-Akte und hoffe, ich konnte euch mit auf eine Reise nehmen durch das Buffy-Universe. Sunnydale. Ein kleiner Spaziergang durch Sunnydale.
Sunnydale kenne ich. Und ich hab mir das natürlich alles gemerkt, für wenn ich dann in 27 Jahren da ankomme. Während ihr meine Lesereactions dann wahrscheinlich.
Und wenn nicht für die Serie und für mich, dann doch, um dir das Trixie Mattel YouTube-Video angucken können.
Ja, das ist tatsächlich schon auch eine gute Sache, muss ich sagen. Ich habe dir aber auch was mitgebracht.
Oh, da bin ich jetzt aber gespannt.
Und zwar eine Bratpfanne.
Oh, und was ist da drin?
Ganz, ganz viel Rage, weil Lernsax hat uns geschrieben.
In einer Bratpfanne?
Das ist hast, wenn Kosmetikdöschen Tiegel genannt werden. Denn Tiegel ist schließlich der Begriff für eine Bratpfanne. Damit konnte ich nicht viel anfangen, aber es schien wirklich Emotionen auszulösen. Deswegen habe ich mich damit mal ein bisschen beschäftigt. Und es ist tatsächlich so, dass man ja unter Tiegel eigentlich ein feuerfestes Döschen beziehungsweise Behältnis eigentlich versteht. Ne, was irgendwie chemisch resistent ist und zum Erhitzen von Stoffen oder Herstellung von Schmelzen verwendet wird. So wie es auch im Namen des Windes getan wird. Aber, wir haben auch das Ding, dass im Sächsischen und Thüringischen, das nennt man tatsächlich so, zumindest tut Wikipedia das, Tiegel oftmals eine Bratpfanne bedeutet. Umgekehrt bezeichnet Pfanne eine große industrielle Tiegel zur Stahlherstellung. Also, musst du dir jetzt das ganze Kapitel nochmal vorstellen, aber statt des Tiegels tragen sie eine Bratpfanne mit sich herum. Das würde die ganze Szenerie auf jeden Fall ein bisschen auflockern.
Das heißt, wenn man ein Stück Butter in einer Pfanne zerlässt, ist es eigentlich auch nur ein Schmelztiegel.
Ich glaube, dann sind wir Chemiker. Kamantekev-Chirurgen. Jetzt wissen wir auf jeden
keinerlei
Fall.
Keinerlei Ahnung von Alchemie.
Jetzt wissen wir ungefähr aber, aus welchem Raum Lernsax kommt und senden Grüße dahin, würde ich sagen. Und ansonsten haben natürlich auch fleißig unsere netten ZuhörerInnen unsere Beiträge kommentiert weiterhin. Vielen Dank. Wir lernen und lesen das immer wieder gerne. Wir wissen nicht, was sie, also weißt du, weil sie kommentieren ja bis Dienstag und wir wissen auch nicht, was sie dann kommentiert haben. Das ist was fürs Outro. Hallo, liebe Freunde, es war bestimmt toll, was ihr kommentiert habt.
Ja, das klang auch sehr moderativ hölzern. Ich war kurz versteinert.
Dann belassen wir es einfach dabei und spielen das im Schnitt.
Ja, hallo aus der Vergangenheit. Der letzte Teil war aus der Zukunft und jetzt gehen wir ins versteinerte Herz.
Holzherz.
Das steinerne Herz. Analyse.
Nun sind wir tief im steinernen Herzen. Das ist der Teil des Podcasts, in dem wir von oben nach unten durch die Kapitel gehen und das Gelesene besprechen, analysieren und darüber philosophieren. Und ich wollte vorhin eigentlich einen Witz darüber machen und das die Vergangenheitsform von versteinertes Herz nehmen. Mhm. Aber es gibt gar keine Vergangenheitsform von versteinert.
Stoned.
Ja, stimmt. Wir sind hier im Stone-Herzen.
Ja, schwierig. Du meinst, wenn es quasi jetzt entsteinert wäre wieder?
Ja, je nach Größe ist der Stein auch schwierig.
Entsteint, warte, ist das nicht so?
Das macht man mit einer Avocado oder mit einem Pfirsich. Oder Oliven.
Oliven, daran habe ich auch eigentlich gedacht, genau.
Lecker.
Das war vollkommen dummes, weil es ist ja gar kein Stein.
Wir sind bei Kapitel 34, mhm. Bobbles.
Bobbles?
Bobbles.
Sag das nochmal, dreimal schnell.
Bobbles, Bobbles, Bobbles.
Okay, Schmuck.
Ja.
Was heißt Bobbles?
Bobbles? Tantspielerei.
Ah. Okay.
Christmas Bauble, Weihnachtskugel, Tant, dann wahrscheinlich.
Tant, ja, dann ist das so. Ja, weil bei der Pfandleihe hast du ja eigentlich so Krams, ne? Mehr als das ist nur, also er geht ja nicht zum Juwelier. Ach so, doch, er geht zum Juwelier.
Doch, ja.
Blöd. Genau, wo geht er denn wann hin? Also wir sind bei Quoth, was nicht weiter verwunderlich ist. der.
Nee, hallo.
Sucht nach Denna, was auch nicht weiter verwunderlich ist.
Nee.
Denn sie ist nicht mehr aufgetaucht, beziehungsweise hat ihm auch keinen Brief zurückgeschickt. Oder hat sie? Man weiß es nicht, weil der brunstdumme Junge den ja auch vielleicht einfach verloren hat. Daraufhin denkt sich Quoth, naja, macht ja nichts, ich kann die ja suchen gehen, weil ich habe eh keinen Bock auf Elodin.
Und ich muss eh noch nach Imre, ich will ja den Ring eintauschen.
Elodin auf der anderen Seite, weißt du, nimmt schon den starkköpfigen Quoth mit auf in sein Seminar und dann kommt er nicht. Weiß ich auch nicht. Würde Minuspunkte
machen. Aber vielleicht ist Elodin auch nicht gekommen.
Vielleicht ist Elodin auch nicht true. genau, er betritt das Juweliergeschäft und sagt, ist der Ring schon fertig? Dieses Szenario wiederholt er auch zum dritten oder vierten Mal, weil er natürlich schon in anderen Läden war und mit demselben bosshaften Auftreten alle davon überzeugen wollte, dass er natürlich weiß, worum es geht und dass das sein Ring ist.
Ist ein wasserfestes Alibi, würde ich sagen, weil wenn die sagen, du aufgeblasener Pinsel, das ist nicht von uns, dann kann man einfach sagen, oh, sorry, dann habe ich mich im Juwelier vertan und dann gehst du wieder.
Ja.
Auch nicht weiter verwunderlich.
Also souveränes Auftreten ist sowieso das, was einen weit bringt. Und das
ist auch Quoths größte Stärke, ist seine Silberzunge.
Ja, sicheres Auftreten trotz Ahnungslosigkeit. War auch, glaube ich, damals in der Schüler-VZ-Gruppe. Und der Juwelier sagt auch, er hat auch ein ganz toller Stein ist hier drin. Ich weiß nicht, ob das eine kleine Siebensache ist, ob man das nochmal bedenken sollte in Zukunft. Das sind so Sachen, die ich mir merke, aber nicht, was die Amür sind. Aber macht ihr nichts dazu, gleich mehr.
Also es wird immer erwähnt, dass Denna einen Ring hat mit einem blauen Stein, an dem sie so rumzwirbelt.
Ambrose hat natürlich nicht im Voraus bezahlt, was natürlich sehr schade ist, weil Quoth das jetzt noch bezahlen muss. Andererseits hat Ambrose es ja dann quasi bezahlt.
Eben.
Spannend. Und dann guckt er sich noch die Vitrine an, die er ganz toll findet und dann direkt auch davon ausgeht, dass er die vielleicht gemacht hat. So, schöne Sachen, das kann nur ich gewesen sein.
Ja, geile Oberfläche, vielleicht habe ich das gemacht.
Und dann sieht er eine Halskette, und zwar die smaragdgrüne, tropfenförmige, die zu den Ohrringen passt, richtig?
Genau.
Die wäre ja auch schon weggegeben.
Ich glaube, die hatte sie von Kant Kiefer Kellen.
Ich denke auch. Aber die Ohrringe hat sie doch dem dummen Jungen.
Joffrey
gegeben, genau. So, und dann fragt er auch noch, wie viel das Ganze kostet. Vor einigen Spannen hat eine junge Dame sie gebracht. Und es war natürlich eine sehr hohe Summe, die sich Quoth nicht leisten kann. Ich weiß nicht, ob er gedacht hat.
Die er sich nicht vorstellen kann.
Er kauft sie zurück, um Denner weiterhin zu beeindrucken. Das ist auf jeden Fall keine Option.
Naja, er könnte mit seinen Oceans 5 in Heist-Movie-Manier ins Juweliergeschäft einbrechen und die Kette zurückstehlen.
Und dann könnte ein chaotisches Situation ausbrechen, wo nur Elodins Namenskunde helfen kann.
Fun Fact, ich habe im Intro oder in der Zusammenfassung Collier als Wort benutzt, einfach weil ich fand, dass es fancier klingt als Kette. Ich glaube aber, da gibt es einen Unterschied und dass es verkehrt ist. Das ist kein Collier, sondern eine Kette. Ich glaube, ein Collier ist so, hat eine feste Form.
Ja, und ich glaube auch, dass, also
ich jetzt sofort rausfinden, live.
Ein Collier ist eine Kette, aber nicht jede Kette ist ein Collier. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube auch, du musst näher mit dem Ding am Busen sein, damit es ein Collier ist. Ich glaube, es hängt mehr. Ketten können ja auch nur um den Hals.
Hier steht, ein Collier ist einfach steht für eine wertvolle Halskette.
Ja, oder es ist doch sehr viel einfacher als gedacht.
Und ich war doch richtig.
Ja, das überrascht uns alle, muss man sagen.
Ich bin selber überrascht.
One man's trash is another man's treasure, sagte schon Macklemore.
Sowas ähnliches kommt doch von Quoth auch, oder nicht? Ja, also in diesem Kapitel kommt etwas ähnliches und nicht von Quoth. Achso, das ist der Satz im Deutschen.
Aber sei es drum, des einen Verlust ist des anderen Gewinn. Ich schätze mal, das ist...
Still, her loss is your gain, ist es eben.
Ah ja, okay. Gut. Macklemore hat es natürlich ein bisschen schöner ausgedrückt, aber es kann ja nicht jeder Macklemore sein.
Ja, und vor allem, das ist ja die Wahrheit. Her loss was his gain.
Weil es sein
Lautenkasten ist. Ja, weil er den Lautenkasten, Und den spürt er dann ja auch heavy auf seinem Rücken, als er zurückschreitet zur Universität.
Hätte man mal auch noch besser polstern können. Er sucht Denner dann im Keiler, aber das ist tatsächlich gar kein Gast. Also es ist nur ein Restaurant und kein Wirtshaus. Und deswegen kein Gasthaus, sondern ein Restaurant, genau. Deswegen muss er ja dann weitersuchen, weil der Wirt auch noch so sagt, sie hat eine ganze Weile gewartet und ich habe mich schon gefragt, wer würde so eine Frau denn warten lassen? Und dann ist es natürlich wieder mal so ein Rotfußsatz. Ihr würdet euch wundern, wie viele Gasthäuser und Pensionen es selbst in einer kleinen Stadt wie Imre gibt. Weil er natürlich nicht sagt, okay, und dann ging halt Quoth hin und suchte weiter alles ab. Sondern das so subtil einfließt, nicht wahr?
RFK.
Ja. Und dann ist das Kapitel auch schon wieder vorbei.
Und das hat er das zweite Mal in diesem Kapitel, oder? Weil das ist schon der dritte Shop, in dem ich reingegangen bin.
Ja,
das dritte Juweliergeschäft.
Einfach, wie obsessiv Quoth alle Dinge tut, wenn es um Denner geht. Ja. Ihr könntet ja auch die Beine hochlegen und warten, bis sie sich meldet.
Vielleicht macht er aber auch alles dreimal. Immer.
Ach Gott.
Generell.
Oh. Ja.
Dreimal den Lichtschalter an und aus.
Ja. Fühle ich. Deswegen hat er auch keinen Backofen.
Dreimal die Laute immer aus dem Kasten nehmen. Vielleicht nimmt er auch die Welt einfach nur komplett delusional wahr und eigentlich denken sich alle, oh, der Junge ist ein bisschen speziell.
Wie so ein Hund, weißt du, dreht er sich auch dreimal im Kreis, bevor er sich hinlegt.
Ja.
Ja, dass Quoth aber speziell ist, wissen wir ja schon. Und die Nina weiß das auch. Die treffen wir nämlich in Kapitel 35. Geheimnisse. Wow.
Schwanüberleitung. Secrets.
Und zwar zwei Tage später brach er zum Handwerkszentrum auf und dann winkt ihn ein Mädchen mit Kapuze heran. Und er ist schon so, eigentlich passiert sowas nur, wenn man hinterrücks ausgeraubt wird in irgendeiner Gasse. Also viele Gassen gibt's hier gar nicht. Sie bewegte sich dabei so steifgliedrig wie jemand, der verzweifelt versucht, ganz unbekümmert zu wirken. Das fühle ich.
Ja.
Das ist so
every day, all day.
Guck jetzt nicht auffällig hin, aber.
An einer roten Ampel über die Straße gehen und plötzlich habe ich vergessen, wie man läuft und alle im Auto spotten über mich.
An einer roten Ampel stehen und du machst aus Versehen Blickkontakt mit jemandem neben dir und bist dann so, ich drehe an meinem Radio und gucke, ob die Ampel grün wird. Und alles, wo die Polizei involviert ist.
Und die andere Person ist ein Mann und du möchtest nicht so wirken, als möchtest du jetzt gucken, wer am schnellsten anfährt gleich.
Ja, ganz Side Story, auch ein bisschen gruselig. Ich habe einmal so einem Paketfahrer, also der war auf der Spur neben mir, habe ich nett angelächelt, weil es war Sonne, es war schönes Wetter und ich hatte gute Laune. Hätte ich nicht machen sollen. Der ist mit 10 Minuten, ich dachte schon so, ach krass, dass der in dieselbe Richtung muss, weil der dann auf meine Spur gewechselt ist. Und dann ist er bei meiner alten Wohnung, als ich aus dem Auto ausgestiegen bin, stand er hinter mir und hat gefragt, wohnst du hier? Und ich habe gesagt, nein, ich besuche eine Freundin. Das war unangenehm. Also, Leute, lächelt nicht. Bleibt steifgliedrig und gemein.
Ich glaube, du hattest einfach nur einen Paketboten-Sweater an, den er sehr gut fand.
Vielleicht hat er auch einfach ein Paket für mich und ich bin die ganze Zeit vor ihm weggerannt.
Das wäre so eine typische Mr. Bean-Episode.
Ja, es wäre aber auch so eine typische Karen-Sache, weißt du, wäre ich so richtig ausgerastet und er hätte gesagt, ja, aber sind sie nicht Natalie Hoffmann? Hier ist das Paket.
Es hat auch ein bisschen, es ist auch ein bisschen SpongeBob-coded.
Schon.
Aber nun gut, ja.
Finsterlinge sind es übrigens, die einem sonst in die Gasse folgen. Das ist neben Bösewicht. Auch ja. Das. Ja, Finsterling. Finde ich auch schön.
Fiesling finde ich auch richtig gut. Fiese Finsterlinge.
Ja.
Fiese Finsterlinge.
Alliterierst du gerade?
Ich habe mich... Ich alliteriere gerade nicht. Ich habe mich ein bisschen veralliteriert.
Schön.
Veralliteriert, ja. Fiese, fischige Fieslinge. Finsterlinge.
Finsterlinge. Ist Haliex ein Finsterling, wenn man es genau nimmt?
Er ist aber auch ein Bösewicht.
Aber dann klingt Finsterling eigentlich auch schon wieder ein bisschen süß, oder nicht?
Aber vielleicht ist Fiesling ja ein Bösewicht, der auch ein Finsterling ist.
Oh, verstehe.
Obwohl, nee, ich glaube, jeder Bösewicht ist ein Fiesling, aber nicht jeder Fiesling ist ein Bösewicht.
Wir dürften zur Army gehen, ich glaube das. Genau, sie guckt dann unter der Kapuze hervor und sagt, endlich habe ich dich gefunden. Und Kurt denkt sich, hä? Who are you? Das ist nämlich eine höchstens 14-Jährige mit mattbraunen Locken und blassem Gesicht. Immerhin sagt er nicht direkt, ob er sie hot findet. Das hat er aber, glaube ich, auch beim letzten Mal nicht getan.
Nee, er sagt die andere passende Antwort. Sie war jünger, als ich dachte, gerade mal 14.
Warum ist das die andere passende Antwort?
Ich glaube, man kann da meinem Gedankengang nicht folgen und dann möchte ich das auch dabei belassen.
Okay. Wee, wee, that's the sound of the police. Sie ist aber total happy, weil sie meinte, es war schon ganz schön schwierig, dich aufzuspüren. Ich habe schon so viel Zeit damit verbracht, dass meine Mutter geglaubt hat, ich habe einen Liebhaber an der Universität. Wee, wee, that's the sound of the police.
Ja.
Schwierig. Ach ja.
14 and still unmarried.
Ja, ist ein bisschen traumatisierend. Und Quoth hat immer noch keine Ahnung, wer sie ist. Wo ich mir dabei auch denke, Quoth, ganz ehrlich, du hast einen Menschen auf der Welt, der dir irgendwie bei deinem Problemchen weiterhelfen konnte. Und den merkst du dir nicht? Dass Rothfuss, das kaufe ich hier niemandem ab. So, ja, Gehirnerschütterung, ja. Drakus, Drogen, ja, cool. Aber ich glaube, das würde sich in sein Hirn einbrennen.
Ich glaube, das hat er jetzt nur so erzählt. Das ist sein Narrativ, damit das jetzt das große Reveal ist, obwohl du ja schon die ganze Zeit wusstest, dass es Nina ist.
Ich habe nämlich scharf aufgepasst, so nämlich. Und
dann ich glaube, das. Hier soll auch erst mit dem Lesenden zusammen eigentlich der Groschen fallen.
Ja, aber das
mit
ist...
Mit mehreren Jahren Buchte, also buchlos
ja, aber
dazwischen.
Das ist so, ja, okay, das ist wahr.
Buchlos, nee, alle aus unserer Community haben gesagt, die wussten das auch am Anfang nicht. Das ist nur dir aufgefallen, weil du es so liest, hintereinander weg
ja.
und scharf
ja,
unter
ja,
die
okay.
Lupe genommen.
Das kann natürlich sein, wobei ich gleich mehrere Punkte habe, wo das schon nicht mehr
aber
greift.
Du kannst es nicht nachvollziehen, dass Quoth sie nicht erkennt. Das ist durchaus valide. Allerdings macht er das, was ich mit dir auch mache. Er gibt ihr ein gefaktes... eingraviertes Stück Metall und sag, guck mal, das ist ein Taborlins Amulett, denn du hast ja verkackt und keins gewonnen.
Ja. Und sie sagt, ja, seitdem...
Das richtige Amulett steht für die shiny, teure Jubiläumsausgabe von der Name des Windes und dieses stinkende Stück Metall steht halt für die Brautprinzessin nochmal.
Walter Mörs.
Stimmt.
Ja, aber es hat ja irgendwie trotzdem, also der Placebo-Effekt war ja da, weil Nina hat aufgehört, schlecht zu träumen. Das ist ja schon mal schön. So. Nochmal, ich glaube tatsächlich, ich habe mir das gemerkt, weil es mit den Chandrians zu tun hat. Und weil ich ja die ganze Zeit nach Chandrian-Infos crave und alles andere eigentlich durch mein Gehirn durchrutscht. Hast du mit den Chandrian zu tun? Nein? Dann bist du mir nicht so wichtig. Ciao. So. Und deswegen habe ich mir
so habe ich meine Freunde auch in der Schulzeit ausselektiert.
Deswegen sind so wenige übrig geblieben, Mori.
Hast du Ahnung von Yu-Gi-Oh! Karten? Nein?
Nein.
Dann ciao.
Welches ist deine liebste Buffy-Folge? Ist es nicht Hush? Nein? Ciao. So, und Quoth.
Du findest Charmed besser als Buffy?
Doppelschau. Kakao.
Das ist ein Hate-Crime.
Quoth denkt sich, fuck, ich hab Kilvin angelogen. Ja, Idiot. Haste. Aber, ne? Also Unwissenheit
schützt
vor Strafe nicht. Genau, weil er ja in dem Moment gar nicht wusste, dass er Kilvin anlügt. Weil er hat's ihr auch nicht verkauft. Er hat's verschenkt, muss man ja auch dazu sagen. Ne? Wenn man so einen Fall betrachtet, muss man ja alle Perspektiven einnehmen.
Und es ist keine echte Magie, kein echter Talisman. Es ist nur ein Stück Metall.
Genau. Aber was sagt sie denn jetzt? Also, ich habe geschlafen wie ein Murmeltier und dann ging es los, dass ich diesen ganz besonderen Traum bekam. Ich habe von der Vase geträumt, die Jimmy mir gezeigt hat, bevor damals die Leute auf der Morton Farm ums Leben gekommen sind. So, und dann hat sie, wie die Boss-Bitch, die sie ist,
ja,
aufgemalt, an was sie sich erinnern konnte.
Hast du das schon mal versucht?
Oh, mit Träumen? Also Personen finde ich sehr, sehr schwierig. Szenerie kann ich dir jetzt noch mehrere Träume aufmalen. Ich träume immer sehr vividly.
Ja, aber hast du schon mal versucht, das dann zu Papier zu bringen?
Ich habe es tatsächlich aufgeschrieben. Ich habe dieses eine...
Ja, nee, das ist nicht das Gleiche.
Ja.
Also ich finde, es ist ein Bild, wovon du vage nur eine Idee im Kopf hast, eigentlich mehr tatsächlich zu malen. Oder zu zeichnen, ist unglaublich schwer. Ob das jetzt ein Traum ist oder tatsächlich einfach irgendwas Ausgedachtes, einfach so sich Dinge vorzustellen und die aufs Papier zu bringen, ist, finde ich, so die Königsdisziplin.
Ich glaube, man merkt halt beim Malen erst, wie ungenau und schwammig die Vorstellung wirklich ist. Weil man hat so das Gefühl, man hat so ein sehr klares Bild eigentlich schon und weiß genau, was man will. Und dann aber in den Details wird es bei mir halt auch immer schwierig. Beziehungsweise manchmal
ist auch so,
ist halt
dass
auch
man
die Fähigkeit nicht gut genug war.
Ich glaube, also ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist, aber ich glaube, man träumt auch so gut wie nie Gesichter. Man weiß, wer die Personen sind, aber du hast kein Gesicht vor Augen im Traum.
Ja, und
Und die
Träume
Ortswechsel sind ja auch, es ist
ja,
nie
ja,
so,
genau.
ja,
es
ist nie so klar, wo
so
bist du gerade.
Ne? Also du hast das Gefühl, wenn du dich, es ist so ein bisschen... Wie bei Anti-Chamber, wenn du dich umdrehst, dann sieht es auf einmal schon so ein bisschen an. Es ist wie so AI-Videos tatsächlich. Ne?
Auch dazu gibt es eine fantastische Buffy-Folge. wo die alle träumen und diese Traumrealität, dass man plötzlich da ist und da und ja. dass man aber auch mit so einer Selbstverständlichkeit alles akzeptiert, das haben die da mega geil gemacht und besser als ich das jemals irgendwo sonst natürlich gesehen habe in irgendeiner anderen Serie jemals. Instagram.
So nämlich. Da gibt's nämlich auch ganz tolle Reels zu. Aber für Quoth ist das natürlich ein gefundenes Wunder, dass sie sich jetzt dran erinnern konnte. Und mal abgesehen davon, dass die immer nach Imre gelaufen ist, Trieben war doch voll weit weg. Und die ist jetzt die ganze Zeit da?
Sie sagt ja so, shit, es klingelt, die Glocken klingeln schon zur sechsten Stunde. Ich muss schnell zum Hafen. Die ist vermutlich immer mit dem Boot.
Was ein Aufwand.
Fluss abwärts.
Ist doch echt.
Tja.
Also krass.
Aber sie war ja in göttlicher Mission unterwegs.
Genau.
Sie denkt ja, ein Engel hätte sie geschickt, also.
Sie denkt, ein Engel hätte sie geschickt und deswegen ist sie halt auch einfach bei denen in die Kirche gelaufen und hat quasi aus der Bibel Seiten ausgerissen, weil wer soll da schon meckern, wenn sie ja von einem Engel geschickt wird?
Was Papier ich alles ist teuer.
Äußerst einleuchtend finde. Was hat sie denn jetzt gemalt? Quoth ist übrigens auch überrascht, wie gut sie die Sachen dargestellt hat und mit welcher Präzision.
Quoth
sie
weiß auch nämlich, wie schwer. So. Der hat auch schon mal versucht, einen Traum aufzumalen.
Ja, und ich glaube, der ist
und das auf einem seiner kostbaren Papiere.
Und weißt du, sie hat auch noch so einen Metallic-Effekt und so, ne? Als hätte die so richtig gute Gelstifte mit dabei gehabt.
Ja.
Und wir haben da einmal.
In Mischtechnik.
Cinder.
Also sie
voll.
Farbe. Dann so Bronzepigmente und auch Kohle.
Die hat sich echt Mühe gegeben. Da würde der Kunstlehrer vielleicht nur noch ein bisschen drauf selber rummalen. Also, was haben wir denn drauf gefunden? Wir haben einen Dude, seine Augen waren vollkommen schwarz, Cinder. Im Hintergrund befand sich ein kahler Baum und der Mann stand in einem blauen Kreis mit einigen wellenförmigen Linien. Also, er steht auf dem Wasser. Es ist also
spannend.
Nicht Jesus, wie ich zuerst dachte. Nein, das Wasser scheint gefroren zu sein, nehme ich doch dann jetzt mal stark an, oder nicht? Oder kann Cinder auch über Wasser gehen?
Ich glaube, der läuft über Wasser wie Elsa.
Ja. Ja, wir haben da einfach
Barfuß
viele Mischungen.
Nämlich.
Rings um ihn waren Schneewehen und sein Haar war weiß. Hab aber die weiße Farbe nicht hingekriegt. Farben fürs Malen auf Papier zu mischen ist schwieriger als bei Keramik. Genau, Cinder, Mörder meiner Eltern, bla bla. Dann haben wir den zweiten Mann, Kapuzengewand. Nichts als Schwärze mit drei Monden über dem Kopf.
Spannend.
Einen Vollmond, einen Halbmond und einen Viertelmond.
Eieieiei, das finde ich ja so saftig. Die möchte ich gerne alle
saftig
essen, diese Monde.
Dann nimm die doch mal mit in deinen Rucksack.
Yes.
Neben ihm standen zwei Kerzen. Die eine war gelb und brannte mit leuchtend orangefarbener Flamme. Die andere Kerze stand unter seiner ausgestreckten Hand. Sie war grau und ihre Flamme war schwarz.
Da könnte man jetzt vermuten, ist also das blaue Feuer, ist das eins von Heliaks Zeichen?
Ja.
Und wenn er nicht dabei ist, dann ist unter Umständen das Feuer trotzdem normalfarbend, obwohl ein Chandrian anwesend sein könnte.
Und ist es bei Heliax immer schwarz? Nein, weil sonst wäre ja auch beim Tod von Quoth Eltern schwarzes Feuer da gewesen. Das wurde aber nicht genannt.
Nee, aber blaues Feuer.
Ja. Aber
vielleicht
hier haben wir
hier
ja
symbolisch
schwarzes Feuer. Nina,
ja.
Wie gut hast du aufgepasst? So.
Ich dachte, vielleicht stehen die Kerzen eher so für Licht und er macht überall es düster, wo er hinkommt. Und dann verfärbt sich auch das Licht kalt.
Aber ihre Flamme war schwarz. Du,
ja.
Vielleicht versuchst du mich auch auf Abwege zu bringen. Niemand weiß das so genau. Du gönnst mir den Erfolg nicht. So.
Möchtest du ein Amulett anwenden hier?
Auf gar keinen Fall. So, und dann haben wir noch den dritten im Bunde, den wir nicht kennen. Er trug eine Rüstung, einen offenen Helm. Auf der Brust hatte er ein farbiges Emblem. Und das wäre ein Herzblatt aussah. Genau. Rot am Rand und orange zur Mitte hin, Ombre-Farben, mit einem geraden
Tina
schwarzen
Burner.
Stängel. sein Gesicht war gebräunt, aber die Hand, die er erhoben hielt, war leuchtend rot.
Rosé als Tina Burner.
Ja, einfach nur mit der Hand zu lange in der Sonne gelegen. Einfach schlecht eingecremt. Andererseits, wie kannst du dein Gesicht eincremen, aber deine Hände nicht?
Stichflamme am Grill.
Der ist mir am schlechtesten gelungen. So gut, dass Nina das sagt, sonst hätte Quoth da ja was zu sagen müssen.
Das sagt sie im Englischen nicht.
Wie?
Im Englischen sagt sie, der ist horrible. Und dann sagt er, sag doch sowas nicht, der ist toll geworden. Dann sagt sie, dann lächelt sie matt und sagt, danke, aber so meinte ich das nicht.
Ach so.
Sondern ja. Ich finde ihn einfach nur furchterregend anzuschauen.
Das finde ich viel besser, weil das ja. So ein bisschen Sass gibt.
Ja.
Genau, die Hand ist blut- oder überströmt. Und leuchtend, als würde es brennen. Meinst du, er hat rote Flammen?
Denke.
Das Emblem auf seiner Brust war kein Blatt, es war ein Turm, der in Flammen stand. Quoth, wie schlecht kannst du, also wie kommst du von Kanada auf Turm? Oder wie kommst du von Turm auf Kanada? Fragwürdig. So, und dann kommt raus, es ist ein Amür, ein Cirida Day. Mac Cirida. Ist das auch
Eis? Um ihn an dieser Stelle in Schutz zu nehmen, dass es so aussieht wie ein Herbstblatt mit einem schwarzen Strich in der Mitte. Und jetzt, wo er erkannt hat, dass das ein Amür ist, hat er verstanden, dass es das darstellen soll.
Ich zweifle da nicht an Ninas Darstellung und glaube, dass er das von Anfang an hätte erkennen müssen. So, und jetzt muss ich natürlich sagen, alles, was ich mir bei Nina gemerkt habe, habe ich mir bei den Amüren nicht gemerkt. Ich bin vollkommen lost, wie das überhaupt nochmal alles zusammenhing.
Also vor ein paar Kapiteln hat uns Auri gesagt, du siehst aus wie einer von den Ciridae, weil sein Arm so blutüberströmt war. Und dann hat er daraufhin gesagt, ah ja, mein blutüberströmter Arm sieht so aus wie die roten Tätowierungen an den Armen der Ciridae, den Ranghöchsten der Amür.
Ja, ja, ich verstehe. Soweit war ich auch, aber ich weiß nicht mehr, wie die Amür in diese ganze Geschichte reinpassten. Weil wir
haben... Über die wissen wir noch nicht so viel.
Ja, das ist alles sehr verwirrend. Und das
wir
zum
wissen
Beispiel,
aber, dass es Feinde der Chandrian sind. Und wir wissen, dass die eigentlich lange, lange, seit Jahrhunderten nicht mehr da sind. Aber dass die Chandrian darüber geredet haben, als wenn die noch existieren würden.
Ich erinnere. Ja, es ist...
Und also, wir sind so ein bisschen davon ausgegangen, dass die Engel vielleicht...
Die Bösen sind. Ja, ja, ja. Das
nee, die Amür sind.
Ach so. Ja, aber auch, dass die im Zweifel gar nicht die Netten sind. Das war unser Vasentalk. Dass ja. Wir gesagt haben, vielleicht sind das
was ja hier
Bösen.
Zu Ninas Eindruck passen würde, dass sie den am furchterregendsten findet.
Dass der sehr wütend guckt und mahnt den Finger erhebt. Aber das sind so Parts, die gerne einfach mal durch mein Gehirn durchrutschen, weil ich mal sage, ja, 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 jetzt sag mir die Lösung. So. So lese ich diese Stellen halt gerne mal, weil ich dann so aufgeregt werde. Und sie erinnert sich übrigens auch noch von der anderen Seite, also das hat sie nicht mehr aufgemalt, aber an eine Frau, die gar nichts anhatte und ein zerbrochenes Schwert und an ein Feuer. Feuer muss ja irgendwie dabei sein.
Alles spannend. Ich habe alles in meinen Rucksack gepackt mit den Langzeit-7-Sachen, damit wir jedes Symbol irgendwann aufdeuten können.
Genau. Wichtig war auch noch, dass sie ja aus dem Buch des Weges die Seiten herausgeschnitten hat und tatsächlich über dem Amür noch die Worte Andan und Ordal zu sehen sind, was ja ein Engelsnamen sind, korrekt?
Korrekt, gut, dass du fragst, Nathalie. Also, Anan ist hebräisch und bedeutet Wolke und Hanan ist ein hebräisches Verb und bedeutet begnadigen, gnädig sein und Dan bedeutet richten und ist außerdem auch noch der fünfte Sohn Jakobs. Mhm. Für alle, die es nicht wussten. Das heißt, wenn man bei Anan und Hanan quasi das göttliche Gnädigsein richten, also mit Dan zusammen richten, dann heißt das sowas wie Gnade des Richters oder der gnädige Richter. Und Ordal gibt es im Altenglischen Ordeal und ist an das deutsche Urteil mit angelehnt oder hat ähnliche, whatever, Mittelhochdeutsch, ähnliche Wortstämme, Ursprünge. bedeutete, also das Wort Ordeal bedeutete im Mittelalter eine göttliche Prüfung oder ein Ritual zur Feststellung von Schuld oder Unschuld. Zum Beispiel eine Feuerprobe oder eine Wasserprobe.
Ja, wenn man es, das habe ich nämlich letztens nochmal nachgeguckt, tatsächlich in einem anderen Kontext. Da war es aber auch Tortur oder Qual. Also in, also ne, würde ja zur Feuerprobe durchaus passen.
Also Feuerprobe und, also Feuerprobe ist ja Hexenverbrennung. Ja. Wenn sie überlebt, dann war es eine Hexe.
Ja.
Aber irgendwie müssten die sich dann ja immer selber. Oder nee, wenn sie verbrennt, ist es eine Hexe gewesen? Was war deren Rechtfertigung? Nee. Und beim Ertrinken war es doch auch so. Wasserprobe, wenn die dann am Leben bleiben.
Ich glaube,
war es eine Hexe?
Ist, ja, ja, genau. Wenn die am Leben bleiben, war es eine
Ups,
Hexe.
Ups, lagen sonst wir schon wieder.
Ja. Weird.
Mensch. Das ist der beste Test, um herauszufinden, aber es lag noch nie jemand richtig.
Machen wir weiter. Irgendwann wird es schon so sein.
Ja, das machen wir bis ins heutige Zeitalter. Es gibt ja immer noch auch die Todesstrafe.
Ja. Ja, von daher passt das ja ganz gut alles, ne? So göttlich.
Ja,
und
Gericht,
aber,
Prüfung, Urteil, Richten.
Ja, wir sind Judikative und Exekutive in einem. Brody, wir sagen, was Sache ist. Wir sind Haftbefehl.
Krass.
Auf die Abi.
Wir sind die da oben.
Die, oh. Ach so, jetzt kommt natürlich auch noch, dass Nina sagt, naja, ich nehme die Seiten aus dem Buch, denn kein Dämon würde sich ja jemals auch nur die Seiten aus dem Buch ansehen, schon gar nicht, wenn Thelos Name immer noch draufsteht. Und sie hat, als sie Quoth gesehen hat, hat sie auch gesagt, ganz klar, dass du dich anonymisiert in Trieben rumgetrieben hast, damit sie ja deinen Namen nicht kennen und dann auch keine Macht über dich haben. Ne, also das ist ihr auf jeden Fall anders geläufig als an den anderen Leuten irgendwie. Sie könnte also auch mit zu Elodin kommen.
Und Quoth denkt dann, krass, habe ich wirklich keinem meinen Namen gesagt? Ich bin schon ein geiler Stecher. Mysterious.
Aus Versehen. So, genau, dann klingelt die Uhr und sie sagt, meine Mutter wird mich grün und blau prügeln. Ich lachte. Okay, Quoth. Das ist wenig empathisch, aber macht ja nichts.
Ja.
Ja. Er meinte natürlich, weil sie so mutig ist und sich trotzdem vor ihrer Mutter sorgt. Auf der anderen Seite ist das halt, also wenn die seit ewigen Zeiten, seit er in Trieben war, immer wieder zu der Universität fährt, vielleicht zahlt die auch Geld dafür. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Mutter nicht so happy ist, weil, also die 14-Jährige da alleine rumspringen zu haben. Naja, er sagt ja auf jeden Fall, du findest mich im Anchors.
Mit 14 hast du in der Zeit schon 3 Jahre Arbeitserfahrung hinter dir.
Oh,
mindestens.
Das ist alles so bitter.
Gut, wenn du nur, keine Ahnung, 36 wirst.
Ja, true. Dann ist das schon ein Drittel.
Musst du früh anfangen. Dann bist du mit 30 in Rente und dann musst du ja irgendwie genug eingezahlt haben bis dahin. Fängst am besten mit 4
eingezahlt,
an.
Eingezahlt in deinen Kopfkissenbezug oder wo rein eingezahlt. Ja, jetzt ist natürlich die Sache, dass Quoth sich denkt, naja, gut, über die Chandrian habe ich ja nirgendwas gelesen, aber über die Amur finde ich ja total viel. Übrigens wird bei den Chandrian auch nochmal gesagt, niemand glaubte, dass sie realer waren als Butzemänner oder als Feen. Und das bedeutet ja aber, weil wir ja wissen, dass Best nachher einer der Fey ist, dass es auch wirklich Butzemänner gibt. Butzemänner confirmed. Das
ja.
Macht mich ein bisschen excited.
Kanonisch.
Boah, weißt du, ich will nicht als Boyfriend ein Vampir oder ein Werwolf, ich will einen fucking Butzemann als Boyfriend.
Ja, das, so sieht's auch aus. Also,
der Butzeboy.
Quoth erinnert sich dann auch noch daran, was die letzten Worte von Heliax waren, bevor sie damals verpufft sind.
Wer schützt dich vor den Amur, den Sängern, den Sith Lords?
Sith, ja. Wenn man jetzt mal, lass uns, das Kapitel ist jetzt fast zu Ende. Ich würde sagen, wir müssen sofort eifrig rüber fliegen.
Das kreiselnde Blatt. Informationen.
Das Kreisende Blatt, das ist die Rubrik, in der die nichtsahnende Nathalie die Gelegenheit hat, wilde Spekulationen darüber anzustellen, was noch alles passieren könnte. Und Nathalie, wir haben keine göttlichen Schwingen. Man wollte uns einen göttlichen Schwinger geben.
Besser ein göttlicher Schwinger als ein göttlicher Swinger, sage ich immer.
Ich sage immer, göttlich schwinge ich durch
den... Das ist der Helikopter. Also, die Amyr waren allgemein bekannt. Sie waren die edlen Ritter des Arthurischen Reichs gewesen. 200 Jahre lang hatten sie als starke Hand der Kirche fungiert. Die Amyr waren in der Frühzeit des Arthurischen Reichs von der Thelana-Kirche gegründet worden. Die Vase war aber viel älter gewesen. Die Amyr waren noch, ehe das Reich unterging, von der Kirche mit einem Bann belegt und aufgelöst worden. Die Chandrin fürchteten sie aber immer noch. Okay. Also, irgendwie passt da die Timeline nicht ganz übereinander, sagt er. Ich denke, wir nehmen absolut richtig an, dass das alles in diesen sehr alten Geschichten noch irgendwo geroutet ist. Also, wofür hätten wir sonst uns durch diese ganzen Geschichten durchkauen müssen? Wir haben lange nichts mehr von den Karnes und Co. gehört.
Mhm.
Aber irgendwie scheint das ja alles miteinander ineinander verwoben zu sein. Und das ist ja bei mir.
Ich trage übrigens
so
all diese Geschichten gerade ein wenig zusammen, dass wir da mal eine Übersicht haben.
Das ist sehr gut. Weil du
kannst
bist ja der
sehen.
Wissende bei uns. Ich bin ja,
ja.
die Coole.
Der Löwenanteil.
Recherche und Archiv. Ist dir aufgefallen, dass Bob Andrews gar kein Detektiv ist, sondern nur Recherche und Archiv? Der ist eigentlich nur Tipse.
Bob Andrews?
So, wenn ihr also den Podcast zu jeder 3-Fragezeichen-Folge der Welt mit Mauri hören wollt, dann macht ihm mal in den Kommentaren ein bisschen Druck. Ja. Du warst sogar in einem 3-Fragezeichen-Escape-Room.
Ja, bitte. Als Ersatz für jemanden, der nicht gekommen ist. Ich war euer Füllmaterial und ohne mich wärt ihr da immer noch drin jetzt.
Schöner wär's für die Welt. Apropos, sind vielleicht hinter der Tür in der Bibliothek einfach nur Leute, die nicht aus dem Escape Room gekommen sind?
Ja, die suchen da immer noch mit einer Taschenlampe die, mit einer Ultraviolett-Taschenlampe die Wände ab.
Ja, oh, traurig. Ja, was könnte denn noch passieren? Also, wenn wir das mal ernst nehmen, diese Fragestellung, dann wäre ja jetzt sinnvoll. Also, Quoth sagt, ich habe die ganzen Bücher schon gelesen. Ich würde aber trotzdem nochmal sagen, unter den neuen Gesichtspunkten, beziehungsweise den klaren Gesichtspunkten, dass das irgendwie alles miteinander zusammenhängt, sollte man das nochmal lesen und nach Schnittstellen suchen, oder? Also, er fühlt sich sehr clever und genial. Ich würde aber trotzdem nochmal danach gucken, warum die Chandrian, die Amyr, so, also die Amyr sind ja nicht die andere Gruppe, die ausgesandt wurde, um die zu suchen, oder? Wir haben das war doch nicht ganz klar. Weißt du, die kniend erwählt wurden. Und dann gab es doch noch die gesagt haben, nee, wir machen nicht so richtig mit.
Das ist nicht hundertprozentig klar, aber ich glaube, das ist die Annahme gerade. Das ist die Idee von uns. Also, dass zumindest diese Ranghohen mit den Tätowierungen, dass das, glaube ich, diese Erwählten sind.
Ah, okay.
Die so engelmäßig dann halt die Chandrian suchen, richten über sie.
Aber haben die nicht gesagt, wir möchten nicht dazugehören? Das war doch diese Problematik, als sie da vor dem König standen. Ich meine, gut, da könnte ja sein, dass die andere Objectives haben. So wie Katniss sagt, okay, ich mache mit, aber nur, wenn ich Snow umbringen darf. Weißt du? Das ist ein anderes Buch, außer Harry Potter. Aber Harry Potter könnt ihr im Bingo jetzt auch abstreichen, gar kein Problem.
Ist Hunger Games mehr Fantasy oder mehr Sci-Fi?
Ah, ja, postapokalyptisch, ne? Also eher Sci-Fi.
Ich würde sagen eher Sci-Fi.
Weil du hast keine magischen Wesen oder ähnliches.
Durchgefallen, Nathalie.
Ist alles, was denn?
Du kannst hier nur Fantasy-Literatur referenzieren. Ach so. Du kannst hier kein Sci-Fi mit um die Ecke schmeißen. Was kommt als nächstes? Dune? Star Wars?
Dune und Hardcore-Vibes waren ein großartiger Song in den 90ern.
Aber was ich viel spannender finde an dieser Stelle, ich finde, das macht nochmal... Also, die Chandrian töten seine Eltern und sagen, deine Eltern haben die komplett falschen Lieder gesungen. Und Heliak sagt, wer schützt sich vor den Amur, den Sängern, den Sith? Das heißt, vielleicht, wenn man Lieder über die Chandrian singt, mit deren richtigen Namen, vielleicht sterben die dann oder so. Also wer schützt dich? Vielleicht müssen die immer, wenn jemand über die singt, die Person erstmal umbringen. Also ja, bisher okay. War ja das Motiv, dass die versuchen, jede Info über sich irgendwie auszulöschen. Das passt ja auch mit der Vase zusammen. Aber vielleicht hat ja auch auf der Hochzeit, Denna hat da gesungen, das würde die ja wohl wissen.
Die Frage, die ich mir da so ein bisschen stelle, also das, ich weiß, dass wir da letztes Mal, als die Stelle kam, auch drüber geredet haben. Sind die Amur-Sänger die Sith? Ist das eine Steigerung von einem und demselben? Oder sind das verschiedene
nicht,
Gruppen? Wissen
glaub,
wir irgendwas über die Sithe? Die Sixten?
Weiß
nicht
ich
so
nicht,
richtig,
glaub
ne?
nicht.
Also wir haben die Amur, die ja irgendwie mit den Engeln zusammenhängen. Wir haben die Sänger, wo wir nicht genau wissen, was sind einfach nur Menschen gemeint, die über Lieder Geschichten weitergeben. Weil es kann natürlich auch sein, dass wenn du singst, aber es ist, also ob das was mit der Namenskunde zu tun hat.
Vielleicht sind ja auch die Edelmaru das heilige Volk.
Verstehe.
Die hinterher die Chandrian umbringen werden. Laut Prophezeiung.
So. Das heißt, die Chandrian haben Angst vor allen denen. Beziehungsweise.
Die Chandrian sind wie Vampire. Unsterblich, aber fürchten viele Dinge.
Ja, irgendwie, dann hast du wirklich. Du stirbst nicht, aber hast Anxiety forever. Das ist auch ein bisschen nervig.
Dass du doch getötet wirst.
Ja, also, dann kannst du halt auch sagen, weißt du was? Das ist aber vielleicht auch unpopular opinion. Wir wissen auch, dass irgendwas die Chandrian ja jagt. Weil nach dem Mord auf Quoth Eltern sind sie ja auch direkt geflohen wieder.
Ja,
wir wissen,
sie kommen.
Genau. Wir wissen aber nicht, ob bei der Hochzeit die Chandrian oder eine der anderen Gruppen die Leute umgebracht haben. Wir denken,
es schreite
die
halt nach, es schreite nach Chandrian
wegen
der Zeichen.
Ja. Wegen der morschen Holzlage. Okay, das heißt, wir haben immer das Problem, die Chandrian bringen die Leute um, die was über sie wissen, und haben dann aber noch das Problem, dass sie selber verfolgt werden. Die sind verflucht. Punkt.
Vielleicht sind sie nur zutiefst missverstanden.
So, das heißt aber, wir haben 8 Leute auf der Vase. Das ist ja auch nochmal was erwähnt wurde. Passt es dann mit unserem Königreich?
Ja, aber minus Amur. Nein, das unterstützt meine ursprüngliche Theorie und widerlegt deine, dass Heliaks Teil der 7 ist.
Okay, das war nämlich jetzt meine Anfrage.
Und ein Chandrian ist offensichtlich eine nackte Frau.
Ach ja, richtig. Da.
Oder es sind doch nicht nur die Chandrian auf dieser Vase abgebildet, sondern nur ein paar.
Stimmt, weil sie sagt ja nur, es sind 8 Leute.
Ja. Und dann was? Denkt sich, geil, 7 plus 1.
Ja.
Aber vielleicht wissen nur, dass Cinder und Heliax von den anderen Chandrian haben wir auch noch nie was gehört.
Ja, und bei.
Es war, glaube ich, eine Frau dabei. Aber die war nicht unbekleidet, meine ich.
Das kann ich mir, weiß ich auch nicht mehr. Wobei die hatte, als wir über die Vase gesprochen, hatte sie sowas schon mal erwähnt, meine ich. Wobei ich natürlich immer direkt an Lyra denke. Icy Lyra? Lyra?
Ja. Wie der Hauptcharakter in Der Goldene Kompass.
Wie ein Badeanzug, aber das ist Lycra. Okay.
Ja.
Okay, das heißt, wir sind nicht, also so richtig weit sind wir jetzt noch nicht. Wir wissen nur, dass erstmal alle Zeichen auf die Amur deuten. Dass das ein nächster Step wäre, da mal ordentlich reinzugucken. Ich denke, wenn wir jetzt weiterschauen, dass wir da eventuell, wenn wir, also das würde ich mir wünschen, aber das ist ja immer das, was nicht passiert, dass wir uns mit den Amur beschäftigen und ein paar mehr Rückschlüsse auf die älteren Geschichten kriegen. Also, dass sich das irgendwann mal zusammenfindet. Da könnte ich ja eigentlich mal eine Amulett für einsetzen, ne? Jetzt, wo ich das eine schon nicht gewonnen habe, könnte ich auch mal eins ausgeben.
Könntest jetzt eins ausgeben.
Da muss ich die Frage aber geschickt formulieren. Lasst mich doch in den Kommentaren wissen, ob ich mal sowas in die Richtung fragen soll, ob das in diesem Buch noch vorkommt, dass man eine Verbindung zwischen den Chandrian, den Amur und den alten Geschichten kennenlernt. Vielleicht könnt ihr mir ja die Entscheidung abnehmen.
Naja, ein bisschen weißt du ja schon. Also ja. Zumindest alte Geschichte, Lanre haben wir in Verbindung gebracht mit Heliax.
Ja. Deswegen wäre ja die Frage, ob Lyra da nochmal auftaucht, also Lara, oder inwiefern. Also, warte, die Amur waren doch auch bei dem König. Hat der König die losgeschickt, der auch Heliax verflucht hatte? War das der?
Ich glaube, da gab es die noch nicht. Ich glaube, der hat die dann doch hergestellt.
Im Handwerkszentrum.
Wie ja. Sauron aus Lehm.
Das
nicht
ist
Sauron.
Saruman.
Ja.
Das, okay. Die Amur sind also Uruk-hai. Dann haben wir das schon mal abgehakt.
Wir haben hier einmal Telu und Inkarnes. In Tabin lernen wir das von dem, wie heißt der nochmal? Trappes.
Mhm.
Also zur Zeit, als Quoth gerade Straßenkind ist in Tabin. Telu ist der Hauptgott der telanischen Religion. Er wurde als Mensch geboren, um die Menschheit zu retten und kämpfte gegen den Dämon Inkarnes. Oder hatten wir die unbefleckte...
Ja, ich erinnere mich an das Gruselige.
Er ist sein eigener Vater und Sohn.
Ja.
Telu opferte sich, um Inkarnes zu besiegen und wird seitdem als göttlicher Richter verehrt. Und dann hatten wir aber auch noch die Geschichte über Lanre, die ja von Skarpi hört in Tabin. Das ist das, was das Stein, was alles die Lawine ins Rollen bringt, wo er dann wieder zur Universität gehen will. Lanre war ein legendärer Held, der im Schöpfungskrieg kämpfte. Nach dem Tod seiner geliebten Lyra versuchte er, sie zurückzubringen, was ihn verdarb und verfluchte.
Ja, also er kämpft ja dann auf einmal gegen seine Leute und wird dann von dem König verflucht.
Weil ihn, um sie zurückzubringen, verrät er doch die anderen Städte oder so, oder sein König. Auf jeden Fall ist er dann verflucht und wird dann zu Heliax, dem Anführer der Chandrian. Der Seher Selitos.
Ja.
Oh, das war ein Seher. Sausalitos erkannte Lanres Verrat und verfluchte ihn, wodurch Heliax Gesicht in Schatten gehüllt wurde. Sausalitos gründete daraufhin einen Geheimorden der Amur, um gegen die Chandrian zu kämpfen.
Okay, pass auf, aber wir erfahren ja hier nochmal, die Amur waren in der Frühzeit des Arthurischen Reiches, was ja dann anscheinend das ist, von der Telana-Kirche gegründet. Das heißt, Telana, Telu, Telu-Geschichte, Amur, Sausalitos-Geschichte. Da muss es irgendwo noch ein Band geben, was das Ganze verbindet.
Aber vielleicht ist es ja wie bei uns auch, zum Beispiel im Römischen Reich, dass kirchliches Oberhaupt und Staatsoberhaupt das Gleiche ist.
Ja. Die Vase war aber viel älter. Jetzt denk da mal drüber nach. Ja, ich glaube, dass das Geheimnis...
Viel älter als das Arthurische Reich. Es kann aber auch sein, dass das Arthurische Reich ein anderes ist als Lanre und Sausalitos. Ich glaube, das ist viel, viel, viel früher.
Aber die Amur waren in der Frühzeit des Arthurischen Reichs von der Telana-Kirche gegründet. Wenn du
Sausalitos, aber die Vase ist viel älter. Also die Amur wurden vielleicht schon tausende Jahre vorher gegründet.
Ja, dann passt es aber mit Sausalitos ja wieder zusammen.
Ja. Gut. Aber wenn Sausalitos die gegründet hat und das die echte Geschichte ist, wie die entstanden sind, dann können das nicht die gleichen Amur sein, Die von der Telana-Kirche.
Verstehe. Das heißt, die haben wahrscheinlich irgendwie Bits und Pieces dann irgendwann mal mitgenommen und haben dann ihren eigenen Shit draus gemacht, wie die Kirche das so zu tun pflegt, nicht wahr? Gut.
Butzemänner in Rüstung.
Butzemänner in Rüstung. Mein Butze-Boyfriend.
Und wie zwei Butze-Männer in Rüstung stolzieren wir jetzt auch ins Outro, denn es ist schon spät. Nächste Folge nehmen wir Kapitel 36 und 37 unter die Lupe. Das sind die Seiten 390 bis 410 in der deutschen Hardcover-Ausgabe des Klett-Cotta Verlags.
Wer uns unterstützen möchte, wirft uns am besten 5 Sterne in den Hut, abonniert den Podcast und teilt ihn mit allen Fantasy-Füchsen da draußen. Kommentiert dazu doch auf Spotify oder unserem Instagram-Kanal Königsmörder-Podcast mit den Ös als OEs. Unser heutiges Zauberwort steifgliedrig.
Oder spendiert uns doch ein Tässchen Kaffee bei Ko-fi. Die Musik ist von Christoph Stöber und weitere Infos erhaltet ihr in unseren Shownotes. Natalie, sieh mal, es ist eine mondlose Nacht. Machen wir lieber Schluss.
Dreierlei fürchtet der schamlose Schulschwänzer. Nichts, gar nichts und wieder nichts, denn er ist die höchste Form der Rebellion. Danke fürs Zuhören und yes, bis Baby. Zum nächsten Mal.
Und schaut Buffy.